Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Im Nachholspiel der zweiten Fußball-Bundesliga traf der Erste auf den Letzten, Arminia Bielefeld auf Dynamo Dresden. Und es wurde die erwartet klare Angelegenheit und Bielefeld konnte nach dem Spiel fast schon den Aufstieg feiern. 4:0 hieß es am Ende. Christian Schulze.
Das sollte es gewesen sein für Arminia Bielefeld. Der 8. Aufstieg in die Bundesliga ist zum Greifen nah. 4:0 gewinnt der Spitzenreiter gegen Schlusslicht Dynamo Dresden. Führung bereits nach 10 Minuten. Ein richtig sehenswerter Treffer von Klaus. Die Entscheidung dann gegen durchaus zwischenzeitlich mutige Dresdner nach etwas mehr als einer Stunde. Vogelsammer und Klos, das Top-Stürmer-Duo der Arminia, trifft zum vorentscheidenden 3:0 den Schluss. Punkt. In der 87. Minute setzte Suko mit dem 4:0. Die Arminia darf ja gefühlt den Aufstieg feiern. Rechnerisch ist noch möglich, dass Stuttgart die Arminia abfangen kann. Und für Dresden wird es im Tabellenkeller immer dunkler. Es bleiben 5 Punkte Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz.
Der Aufstieg ist in Ostwestfalen also kaum noch zu nehmen. Zuletzt war Bielefeld in der Saison 2008-2009 in der ersten Fußball-Bundesliga. Heute ist die Vorrunde des Finalturniers der Basketball-Bundesliga zu Ende gegangen mit den letzten 2 Spielen, darunter Alba Berlin gegen Ludwigsburg. Beide hatten bisher alle 3 Spiele gewonnen, aber klar war auch, wer heute verliert, der spielt in der K.O.-Runde gegen den deutschen Meister, gegen Bayern München im Viertelfinale. In der Halle verfolgt hat das Duell für uns Patrick Schmid und ich habe ihn kurz vor der Sendung gesprochen und gefragt, wie die Partie der beiden bisher makellosen Teams ablief.
Also es war extrem spannend. Es war das vielleicht Beste bislang bei diesem ganzen Finalturnier. Ständige Führungswechsel, viel Qualität, große Spannung. Erst kurz vor Schluss sind die Berliner davongezogen, als sie beim Stand von 80-81 einen 11:0-Lauf hingelegt haben und so den Grundstein legen konnten für diesen 97-89-Sieg am Ende. Der wichtigste Mann war Luke Sigma für die Albatrosse. Der hat nicht nur 15 Punkte erzielt, sondern auch viele starke Pässe gespielt und ganz wichtige Rebounds geholt. Der beste Werfer auf dem Parkett war allerdings ein Ludwigsburger Flügelspieler Thomas Wimbisch mit überragenden 30 Punkten. Damit hat er den Turnierrekord eingestellt. Das hat aber seiner Mannschaft am Ende nichts geholfen. Für die geht's jetzt am Mittwoch gegen den FC Bayern. Alba hat die etwas leichtere Aufgabe gegen Göttingen am Donnerstag.
Schon vorher hat Bamberg gegen Vechta gespielt. Vechta war noch punktlos, hatte aber ja noch Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Wie ist die Partie gelaufen?
Ja, das war eine total souveräne Vorstellung der Bamberger Basketballer. Die waren das ganze Spiel in Führung und Vechta hat man halt die Belastung der letzten Tage angemerkt. Die hatten ja von Anfang an schon den kleinsten Kader in diesem Turnier. Dann gab es noch Verletzungen während des Turniers. Die hatten gerade mal 9 Spieler dabei, die waren platt. Nur einer hat wieder aufgedreht, Travis Simpson, das war der bislang beste Werfer in diesem Turnier mit satten 28 Punkten. Aber die Bamberger haben gut dagegen gehalten mit Jordan Crawford, der hat 21 Zähler gemacht, der ehemalige NBA-Profi. Und so konnten sie Vechta am Ende niederringen mit 100-82.
Jetzt ist die Vorrunde ja schon vorbei, vielleicht kurz zum Schluss, wen sehen Sie als Favoriten nach den ersten Spielen?
Das ist ganz, ganz schwer. Also die Ulmer haben mir richtig gut gefallen. Die haben alle 4 Spiele in der Gruppe A gewonnen. Unter anderem ja gegen den FC Bayern, der ja vor dem Turnier eigentlich der große Favorit war, aber hier so ein bisschen Probleme offenbart hat. Also da scheint es im Team nicht so zu stimmen. Also für mich sind die Ulmer tatsächlich momentan der größere Favorit als der FC Bayern. Und natürlich Alba Berlin, das heute gegen einen ebenfalls sehr, sehr starken Gegner, gegen Ludwigsburg, am Ende mit 97-89 gewinnen konnte. Also für mich nach der Vorrunde Berlin und Ulm die Top-Favoriten.
Patrick Schmid aus der Halle in München, wo das Basketball-Finalturnier stattfindet. Ab übermorgen beginnen die K.O.-Spiele und morgen ist noch das Platzierungsspiel der beiden Gruppen Letzten, Vechta gegen Kreilsheim. Vechtas Trainer Pedro Kayes scheint nicht so begeistert von dem Spiel zu sein. Er sagte, wenn ich sage, was ich über das Spiel morgen denke, ist meine Karriere als Coach beendet. Ich trainiere hier seit 2 Jahren und würde gerne weitermachen. Hohe laufende Stadionkosten und sportlicher Misserfolg sind nur 2 der Gründe, warum es beim 1. FC Kaiserslautern finanziell nicht läuft. 24 Millionen Euro Schulden soll der Traditionsverein haben, der inzwischen auch nur noch in der 3. Fußballliga spielt. Heute Nachmittag hat Kaiserslautern offiziell Insolvenz angemeldet und ich habe mit meinem Kollegen Stefan Kersthold im Vorfeld der Sendung darüber gesprochen und ihn gefragt, wie die Pressekonferenz dazu heute ablief.
Ja, zunächst mal war es eine interessante Pressekonferenz und da waren nicht nur die Sportexperten gefordert, sondern ich sag mal auch die Wirtschaftsexperten. Das ging schon sehr ins Detail und Sören Oliver Vogt, das ist der Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern, der hat die Veranstaltung so begonnen.
Natürlich ist das, was wir heute getan haben, nicht ohne Risiken, aber wenn man es tun muss, dann bleibt einem wenig übrig.
Also sozusagen die letzte Chance für den Traditionsverein, für den 1. FC Kaiserslautern, die Pleite noch abzuwenden. Und gleichermaßen hat sich dann auch der Generalbevollmächtigte, den hat der FCK eingesetzt, für diese Phase geäußert, Dirk Eichelbaum.
Das ist die letzte Patrone und so wird es auch gehandhabt. Aber in vollem Respekt vor den Gläubigern, die natürlich bei diesem Insolvenzverfahren wie bei anderen Insolvenzverfahren Geld verlieren werden. Das ist bedauerlich, das ist genau das, was niemand will beim Ganzen, das aber in seiner letzten Konsequenz nicht zu vermeiden ist.
Ja, soweit zusammengefasst die ersten beiden Aussagen während dieser Veranstaltung heute.
Jetzt sind ja die Finanzprobleme von Kaiserslautern schon ein wenig länger bekannt, aber der Zeitpunkt ist ja jetzt sehr interessant. Also inwiefern hat denn die Corona-Krise jetzt mit reingespielt?
Ja, die war mitentscheidend, weil ansonsten hätten ja in Normalzeiten 9 Punkte Abzug gedroht im Falle einer Anmeldung zur Insolvenz. Und diesen Fall hat ja der DFB schon am Anfang, als die Spiele ausgesetzt wurden, hat ja der DFB entschieden, dass es nicht zu diesem Punktabzug kommt. Und somit hat der 1. FC Kaiserslautern sportlich ja auch keine Probleme. Denn wenn die 9 Punkte weg wären, dann würde das ja fast den Abstieg in die 4. in die Regionalliga bedeuten. Also das war, glaube ich, sehr ausschlaggebend, dass es überhaupt zu diesem Schritt gekommen ist.
Das heißt, sportlich kann Kaiserslautern jetzt erstmal noch ein bisschen durchatmen. Wie sieht jetzt generell der weitere Zeitplan aus?
Also der Zeitplan, 3 Monate bleiben jetzt noch Zeit und vielleicht kann man sich ja doch noch mit den 3 Hauptgläubigern einigen. Da gab es ja das Angebot des 1. FC Kaiserslautern vor diesem Schritt heute, dass man 10% der Schulden an die Gläubiger übernimmt. Darauf haben sich die Gläubiger letztendlich nicht eingelassen. Jetzt bleiben aber dennoch 3 Monate Zeit, um nochmal mit den 3 Hauptgläubigern zu verhandeln. Das ist einmal ein Investor aus Luxemburg, dann sind es 2 Firmen aus Deutschland, bei denen der FCK sich Geld geliehen hat. Und wenn das nach wie vor auch in den 3 Monaten nicht funktionieren sollte, dann erst wird dieses Insolvenzverfahren eröffnet. Fakt ist aber auch, dass während diesen 3 Monaten die Bundesagentur für Arbeit die Gehälter der Profis übernimmt, allerdings nur zu einem Höchstbetrag von monatlich 6.900 Euro. Das heißt, so mancher Kicker, auch in der 3. Liga, muss da auf jede Menge Geld verzichten. Da sind einige Jungs dabei, die verdienen schon 5-stellig. Aber ich denke mal, sie haben sich darauf geeinigt, dennoch weiterzuspielen. Und das hat auch heute nochmal Sören Oliver Vogt mitgeteilt. Der sportliche Fortgang in dieser 3. Liga, es sind ja noch einige Spiele zu absolvieren, der steht außer Frage. Da gibt es morgen Abend das Spiel bei den Würzburger Kickers. Also da wird ganz normal gespielt.
Stefan Kerstholz zur Insolvenzmeldung des 1. FC Kaiserslautern. Spielen Sie oder nicht? Wann und mit welchem Hygienekonzept? Fragen, die dieses Jahr häufig bei Sportevents gestellt werden. Auch im Tennis, auch bei den US Open. Für heute wurde dort eine Entscheidung erwartet. Die gibt es zwar, Stand jetzt, immer noch nicht, aber es verdichten sich zumindest die Hinweise auf einen pünktlichen Start des Grand Slams. Peter Mücke.
Offiziell soll die Entscheidung erst Mitte der Woche bekannt gegeben werden, aber wie der US-Sportsender ESPN und die New York Times übereinstimmend berichten, soll das Grand Slam-Turnier wie geplant vom 31. August bis 13. September ausgetragen werden, allerdings ohne Zuschauer. Geplant ist, dass die Spieler, Trainer und Betreuer in Flughafenhotels am JFK Airport wohnen und von dort zu ihren Spielen in Flushing Meadows im Stadtteil Queens gebracht werden. Zugang zu Manhattan sollen sie so gut wie nicht haben. Für dieses Konzept müssen allerdings die Gesundheitsbehörden von New York noch grünes Licht geben. Geplant ist auch, das ursprünglich ab Mitte August angesetzte ATP Masters in Cincinnati nach New York zu verlegen und unmittelbar vor den US Open als eine Art Probeturnier auszuspielen. In den vergangenen Tagen hatte es Kritik an den Plänen des US-Tennisverbandes USTA gegeben. So hatte sich der Weltranglistenerste Novak Djokovic über die strengen Quarantäne- und Hygienebestimmungen mokiert.
Neben Djokovic hatten auch andere Spielerinnen und Spieler die kolportierten Bedingungen der US Open kritisiert und ihre Teilnahme am Turnier offen gelassen. Kevin Krawitz, im vergangenen Jahr French Open-Sieger im Doppel mit Andreas Mies, hat gestern bei uns im Interview gesagt, dass er Absagen bedauerlich fände.
Aber ich finde, ein Grand Slam soll einfach, dass jeder dabei ist, dass jeder spielen soll, ohne Ausnahme. Also Nicht, dass irgendwer sagt, okay, ja, ich spiele nicht, ich spiele auch nicht, und dass 50% gar nicht spielen, das ist dann, fühlt sich vielleicht nicht als Grand Slam-Turnier an, leider. Deswegen sind wir schon dabei, dass wir auf jeden Fall spielen, wenn es stattfindet.
Im Verlauf der Woche wird man dann wohl wissen, unter welchen Bedingungen. Das war's mit Sport aktuell für heute. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.